HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Uwe Seeler brauche ich nicht lange vorzustellen. Uwe Seeler, die lebende Fußballlegende, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und seit kurzem auch Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Und Uwe Seeler, ich beginne gleich mal mit Ihrer Kindheit. Wer hat denn diesen wunderbaren Virus Fußball in Sie hineingepflanzt? War das der Vater, weil Sie aus einem Fußballerhaushalt stammten?
Also ich würde sagen, ja, es war die Familie, besonders der Vater natürlich, aber auch die Mutter. Die war natürlich durch den Vater auch dann nachher dem Fußball verfallen. Und man hat ja auch immer gesagt, wenn Mutter nicht im Stadion ist, dann wird nicht angepfiffen. Also so ist es gewesen. Und man fragt mich ja auch immer, seit wann ich Fußball spiele. Und das Verblüffende ist ja, ich kann nur antworten, seitdem ich auf eigenen Beinen stehe. Und das ist so. Wir sind also immer unten auf der Straße gewesen, haben gebolzt. Mein Bruder Dieter, der 5 Jahre älter war als ich, der hat mich Stummel dann immer mitgenommen, denn ich war immer der Kleinste. Ich war auch zwar kräftig gebaut, flink. Und was mich natürlich nachher auch stolz gemacht hat, dass die Großen, wenn die Mannschaften gebildet haben, Straße gegen Straße, oder dann hieß das ja immer früher, St. Pauli gegen HSV, war schon immer eine Rivalität, auch bei meinem Vater, der ja gegen St. Pauli dann viel gespielt hat. Dann wurde ich als Kleinster immer, wenn die Mannschaften gewählt wurden, mit als Erster gewählt. Und das hat mich dann irgendwo intern, obwohl ich das gar nicht so bedacht hatte, immer gesagt, Mensch, dich als Kleinsten nehmen sie immer mit als Ersten, das ist schon in Ordnung. Aber ich war natürlich dann auch manchmal zu lange abends, natürlich mit meinem älteren Bruder, der ja andere Privilegien hatte, der durfte ja etwas später nach Hause kommen und ich bin dann mit meinem Bruder nach Hause gegangen und da hat die Mutter natürlich gesagt, also Moment mal, also so ist es nicht, dass du auch so spät kommen darfst, dein Bruder ist 5 Jahre älter und er darf schon ein bisschen später kommen. Ich habe gesagt, ich habe da aber mitgespielt, Mutter, also irgendwie ging das früher nicht und mein Bruder hat mich zwar verteidigt, aber es hat dann hin und wieder doch mal so einen kleinen Klaps mit dem Kochlöffel gegeben.
Ich meine, so auf dem Bolzplatz anzufangen, auf der Straße Fußball zu spielen, das ist die eine Sache. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man auch in den Verein eintritt oder gerne eintritt. Wie war das bei Ihnen? War das eine Freude gleich? Jawohl, das ist der direkte Schritt.
Ja, ich war unheimlich stolz. Mein Vater hat mich ja nach dem Krieg gleich dann wieder angemeldet beim HSV. Ich muss sagen, das war ja gleich 46. Es war mir bekannt schon als kleiner Budge, dass dort ein Mann, Günter Mahlmann, der ja auch eine große Rolle gespielt hat, der war ja da und hat nach dem Krieg im gesamten HSV den ganzen Sport überhaupt wieder hoffähig gemacht. Er hat das koordiniert, alles neu aufgebaut, denn es war ein völliges Durcheinander. Es gab ja am Anfang keine geordneten Mannschaften nach Altersgruppen, sondern die Ältesten waren dann die erste Mannschaft und die Jüngsten waren dann natürlich die untersten Mannschaften. 1, 2, 3, das ging dann immer nur so. Und ich habe dann, glaube ich mal, als Knirps, ich war ja 5 Jahre älter, Dieter war die erste Mannschaft, ich war, glaube ich, die 5. Mannschaft, bis dann alles wieder über den Verband geordnet war. Und das hat der Günter Mahlmann natürlich wirklich erstklassig gemacht. Es war im HSV von Anfang an Ordnung da. Er war der Herrscher, hat aber auch für den HSV, und da sieht man immer wieder, natürlich geackert, also nicht 10 Stunden oder 12, nämlich 16 Stunden. Der HSV war sein Leben, und da er ja Studienrat war, hat er natürlich alle Fähigkeiten gehabt, vor allen Dingen nicht nur fußballerische, sondern auch pädagogische, was für uns in der Zeit wichtig war. Nur für mich hatte natürlich am Anfang, obwohl ich stolz war, beim HSV zu sein, immer die Straße Vorrang. Oder eben auch, wir hatten uns ja selbst Trümmergrundstücke freigemacht, denn in meiner Nebenstraße war alles ausgebombt. Da haben uns also praktisch die großen Steine oder Glas oder was da gelegen hat. Ich meine, so sauber war es nicht. Es war noch genug Glas und es war auch noch genug Schlacke noch drauf, die nicht so gut war, wenn man gefallen war. Aber da haben wir dann unsere Straßenspiele gemacht. Und das war mir an und für sich lieber. Denn jetzt kommt es. Der HSV hat ja trainiert in Ochsenzoll. Ochsenzoll ist an der Stadtgrenze von Hamburg, wo ich jetzt zu Hause bin. und da immer raus von so einem Training und diese Straßenkämpfe zu versäumen, das war dann für mich mal so, dass ich gesagt habe, oh, zum Training gehe ich nicht so gerne. Ich bolze lieber mit meiner Mannschaft hier, mit meiner Straßenmannschaft gegen die andere. Und die haben natürlich auch immer gesagt, du musst hier bleiben, wir wollen ja gewinnen. Und das habe ich dann am Anfang nicht gemacht. Bis mein Vater dann kam, weil der ja den Günter Mahlmann auch gut kannte. Und er hat gesagt, du, ich soll dir von dem Günter Mahlmann einen schönen Gruß bestellen. Wenn du meinst, du müsstest nicht zum Training kommen, dann brauchst du überhaupt nicht mehr kommen und die Wettspiele brauchst du auch nicht mehr machen. Und bumm, da hat's gesessen. Und da bin ich, von da an bin ich also dann absolut immer zum Training rausgefahren, wenn es auch weit war, manchmal mit der U-Bahn. Aber wir sind eben auch später dann, als wir etwas größer waren, mit dem Fahrrad gefahren und haben uns dann immer unterwegs mit dem und dem getroffen. Also dann bin ich also zum Training gegangen und das hat mir auch Spaß gemacht.
Herr Seeler, es gibt ja unter den großen Fußballern ja eigentlich immer zwei Naturen. Die eine, die hat ihr Talent von der Natur bekommen, können gar nichts dafür, zum Fußballer geboren. Und die anderen, die haben sich das im Laufe ihrer Jahre mühsam erworben, ihr Können. Wo würden Sie sich da einordnen?
Also ich würde zumindest mich einordnen, dass ich doch schon sehr viel vom Vater mitbekommen habe, fußballerisch, auch, glaube ich, ein Talent war. Und ein Talent, was aber fleißig an sich gearbeitet hat, hart an sich gearbeitet hat, weil ich also auch natürlich nach vorne wollte. Also ich wollte schon in der ersten Mannschaft spielen, wollte auch irgendwann mal in der Liga Mannschaft des Hamburger Sportvereins spielen. Das war für mich schon ein Reiz. Und da ich dann doch wohl sehr talentiert war, bin ich ja auch immer Jahrgänge voraus gewesen. Ich bin ja dann auch als 16-Jähriger schon, habe ich schon für die Liga gespielt, hat mein Vater Nein gesagt, dann als 17-Jähriger war es soweit. Aber der Ehrgeiz, der war da.
Sie haben es anklingen lassen, mit 16 waren Sie schon Ligaspieler und dann mit 17 im goldenen Jahr 1954 schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Soweit,
Uwe Seeler,
dass Sie schon zum Aufgebot, zum erweiterten Aufgebot von Herberger gehörten.
Ja gut, Herberger kannte mich gut. Ich habe ja 1953 das FIFA-Jugend, also das Weltturnier, die Weltmeisterschaft für Jugendliche in Belgien gespielt. Und 1954 vor der großen WM haben wir in Deutschland dann unsere Jugend-WM gespielt. Und da hat Herberger ja zwei Spiele von mir gesehen. Er kannte mich also gut und er wusste auch meine Art zu spielen. Und das hat ihm an und für sich sehr, sehr gut gefallen. Und Gott sei Dank ist es ja so gewesen, dass ich bei dieser WM auch sehr erfolgreich gespielt hatte und immerhin 13 Tore geschossen hatte in diesen Spielen. Und zwei Spiele hatte er gesehen und da ist mir auch einiges ganz gut gelungen. Und ich glaube, er war sehr angetan. Und wenn er gekonnt hätte, aber das ist ja gar nicht machbar, hätte er vielleicht mich noch gerne mitgenommen, um zu lernen. Aber wie heute müsste das ja das Aufgebot immer rechtzeitig bestellt sein. Und das war auch gut so. Also insofern, manches darf auch nicht zu schnell gehen. Aber man muss ja wissen, dass bei Herberger, wenn er sich die Spiele angeguckt hat, waren wir schon stolz. Wenn er dann noch in die Kabine und noch das eine oder andere gesagt hatte, dann waren wir noch stolzer. Und wenn er uns dann noch lobt, ja, gut, dann brauche ich nicht mehr viel sagen. Also es war schon faszinierend.
54 dann im Oktober das erste Länderspiel. Aber der Start in die Länderspielkarriere, der war ja eigentlich gar nicht so erfolgreich.
Nein.
Gell? So die ersten 3-4 Länderspiele gingen verloren. Und
das ist das Problem. Bei Herberger musste man ja erstmal mindestens ein Jahr kontinuierlich gut spielen. Man hat ja als junger Bengel, der mir glaubt, Mensch, irgendwann muss er dich ja mal rufen. Aber das, er hat zwar angerufen oder einen Brief geschrieben und hat immer gesagt, Sie sind auf dem richtigen Weg, machen Sie weiter so. Und dann hat man natürlich nach einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt, nun wird es aber mal Zeit, dass man mal drankommt und so weiter, weil man ja immer im HSV viel Tore geschossen hat. Aber 54 kam natürlich vielleicht auch zu schnell. Aber es war ja dann gleich nach dieser Gelbsucht. Die Mannschaft, die 54er-Mannschaft, war ja praktisch, ich glaube, drei oder vier Leute wenn ich, ungefähr, haben nur noch davon gespielt. Alle anderen hatten Gelbsucht. Es war eine ganz neue Mannschaft, die dann danach spielen musste. Völlig zusammengesucht. Er musste ja ganz kurzfristig, weil immer noch wieder einer krank wurde, musste er sich dann neue Spieler. Und wir waren eine ganz neu zusammengewürfelte Mannschaft. Und dass das natürlich, wenn man dann als junger Bengel da reinkommt, nicht so gut klappen kann. Obwohl ich in 54 bei dem ersten Länderspiel gegen Frankreich, das Freundschaftsspiel, gut gespielt habe. Ich bin ja nach 20 Minuten reingeschmissen worden. Da hat er nur gesagt, geh auf den Platz, warum ich dich geholt habe. Spiel das, was du kannst. Am Anfang, was nicht meine Art ist, habe ich ein bisschen gezittert. Als ich auf dem Platz war, war das vorbei und dann bin ich marschiert. Und deswegen war ich auch, Dezember war das, im Wembley. War ich ja als 17, nee, der muss vorher gewesen sein, als 17-Jähriger, als Jüngster im Wembley gespielt. Aber, ich sage jetzt aber, man muss ja immer zufrieden sein. Ich habe gegen als 17-Jähriger Billy Wright gespielt, das war ein Weltklasse. Ganz erfahrener, schon älterer Spieler. Und gegen die ganz große Mannschaft haben wir dann 3-1 in England verloren. Das war mit der Mannschaft gar nicht so schlecht. Gar nicht so, aber wir haben verloren. Aber trotzdem muss ich sagen, so der Anfang war dann ein bisschen beschwerlich. Dann hatte ich auch als junger Mensch mit meinem Rücken sehr viel Probleme. Dadurch habe ich dann noch mal eine Pause machen müssen, weil ich, und da war es wieder, sehr wahrscheinlich noch im Wachstum war, als 16-, 17-Jähriger sehr viel gespielt hat. Man darf nicht vergessen, ich habe Beruf gemacht oder Lehre. Ich habe dann für Hamburg, für Norddeutschland und auch schon für die Nationalmannschaft und für den HSV gespielt. Also das war für mich insofern keine Belastung. Ich habe das nicht als Belastung empfunden. Aber anscheinend im Wachstum ist da in der Gelenkbeckenkugel so ein bisschen schiefgegangen, weil ich ja auch immer Kopfbälle runtergefallen bin. Wir haben im Winter auf gefrorenen Böden noch gespielt. Und Wachstum ist dann nicht so mitgekommen. So wurde mir das erklärt von dem Professor. Und da musste ich dann ein Vierteljahr Pause machen, schon als junger Mensch, weil ich eben immer runtergeknallt bin. Und ja, immer dahin gegangen bin, schon als junger Bengel, wo es wehtat. Hat mir auch nichts ausgemacht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hat mir Spaß gemacht. Ja, gut, und so ist dann eine kleine Pause entstanden, wo ich dann wieder langsam mich ranpirschen musste. Und dann kam ja international zumindest der große Durchbruch vor der WM 58.
Und von 1958, vom Jahr des Durchbruchs bei Uwe Seeler, von der WM 1958 hören wir nun einen ersten Originalton. Er stammt aus dem so umstrittenen Halbfinalspiel Schweden gegen Deutschland, umstritten wegen der sogenannten Einpeitscher. Das waren am Spielfeldrand postierte, fahnenschwingende Personen, die das Publikum in der Anfeuerung für die heimische Mannschaft, also für die Schweden, dirigierten. Und dabei fing damals alles so gut an.
Szymaniak auf Cislacik auf die linke Seite. Sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar flankt Schäfer, Tor! Ja, Tor! War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Erneuter Dropkick und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1-0 für Deutschland.
Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Herr Seeler, haben Sie das noch in Erinnerung, diese Szene?
Es ist ja lange her, aber ungefähr hat man das schon noch im Kopf. Das sind ja, jede Weltmeisterschaft ist ja ein Highlight. Dazwischen hat man natürlich vieles vergessen, nur wenn man erinnert wird, weiß man es wieder. Aber da, besonders in Schweden, die Spiel wird man ja so schnell überhaupt nicht vergessen. Wir sind ja dort in Führung gegangen und hatten also schon reelle Chancen. Ansonsten ist es immer schwierig, jetzt über dieses Spiel zu sprechen, weil es dann ein bisschen unglücklich verlaufen ist durch gewisse Dinge, die natürlich, heute kann ich ja davon reden, auch vom Schiedsrichter nicht sehr glücklich gelöst waren, was dann passierte. Ja gut, das Spiel hat man dann auch vergessen. Das, was sich im Stadion abgespielt hat, war auch nicht sehr sportlich, würde ich sagen. Ich habe nichts gegen Anfeuerung, gegen Beifall, gegen Anfeuern der eigenen Mannschaft. Nur wenn das dann alles organisiert ist und alles wird niedergemacht, das war leider ein Erlebnis, was für mich auch sehr gut war, was aber nicht so schön war. Aber da ist wieder das Sprichwort, was ich ja geprägt habe, gewinnen wollen, verlieren können. Es gehört einfach dazu und auch Achtung vor der Leistung immer des Gegners zu haben. Das gehört, glaube ich, zum sportlichen Wettbewerb dazu.
Herr Seeler, wer hat Ihnen das beigebracht? Also das habe ich ja als kleiner Knirps schon bewusst verfolgt, diese Fähigkeit nach schmerzlichen Niederlagen, ob das 66 war oder ob das 70 war, sofort nach Schlusspfiff zu sagen, okay, auch wenn es weh tut, ich bin in der Lage, dem Gegner die Hand zu geben und es ist alles okay. Wer hat Ihnen das beigebracht? So einfach ist das nicht.
Also wer mich kennt, der weiß, dass ich auch nicht gerne verliere. Aber ich würde sagen, es kommt vom Elternhaus, von meiner Mutter, von meinem Vater. Ich habe ja auch beschrieben, dass ich überhaupt nie, meine Eltern nicht in der Lage waren, nun groß mir Räder oder ein Rad zu kaufen. Das muss ich mir selbst zusammenarbeiten, geschweige Reisen oder sowas hätte erlauben können. Sondern in der Nachkriegszeit war es so, dass Mitte des Monats manchmal das Geld alle war, meine Mutter ja anschreiben lassen musste. Aber natürlich so viel zu zuverlässig war in unserer Gegend bei den Läden, dass sie dann am ersten sofort erstmal bezahlt hat und dann wieder. Und ich glaube, da ist ein Fundament, dass meine Eltern immer Achtung vor Leuten hatte, die selbstständig waren, die schon Betriebe haben, die tüchtig waren und auch mehr Geld verdienen haben. Hat mein Vater immer Hochachtung gehabt. Und das hat natürlich Günter Mahlmann uns auch beigebracht. Das muss man einfach in frühester Jugend.
Sie haben ja dann live auf dem Feld den Abschied, den unfreiwilligen oder etwas unglücklichen Abschied von Fritz Walter miterleben müssen. Diese Verletzung war ja dann doch zu stark, sodass er nicht mehr in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Hätte er wahrscheinlich auch so und so nicht mehr gemacht.
Er hätte, wie ich weiß, auch so nach der WM aufgehört, denn er war ja Ende 30. Aber gut, das wäre für ihn natürlich auch gigantisch gewesen, noch einmal im Endspiel zu spielen. Ne?
Wie war denn das? Ich meine, Fritz Walter, den Namen, der hatte ja schon Ausstrahlung und eine Aura, als sie noch relativ klein waren.
Ja.
Ja. Und dann spielen sie mit Fritz Walter in der Nationalmannschaft. Ich meine, das war ja eine ganz andere Natur als sie. Er war ja der Empfindsame, der Fragile. Er musste ja fast psychologisch immer betreut werden. Während sie waren eigentlich der Kämpfer und egal in welchem Spiel, sie gaben bis zum Schluss alles und sie waren immer auch im Vollbesitz ihrer Kräfte. Ja. Was haben Sie an Fritz Walter bewundert?
An Fritz habe ich bewundert, dass er eben auch im Training uns geholfen hat und auch mit uns gesprochen hat. Und er hat bei uns, würde ich sagen, seitdem sind wir eigentlich unheimlich gute Freunde geworden. Er hat zum Beispiel beim ersten Spiel, auch als wir aufliefen, gingen wir raus und dann war er hinter mir, bevor wir dann aufliefen. Und dann sagt er, Mensch, Uwe, sagt er, wie soll das mit mir, alten Kerl, gehen, sagt er heute. Und dann habe ich dann so wie das üblich war, ich sage, Fritz, mach dir keine Sorgen, ich laufe für dich mit. Du musst mir nur sagen, wo ich hinlaufen soll, dann agger ich für dich mit. Sagt er, dann klappt das, hat er gesagt, dann klappt das, dann bin ich beruhigt. Sagt er. Also ich will nur sagen, das ist so ein Dialog vor einem Spiel, um Spannung rauszunehmen. Und das hat er mir immer wieder erzählt, dass ich ihm sage, Fritz, wenn du das isst, sag, ich laufe für dich mit.
Aber wenn man voraussetzt, wie sensibel Fritz Walter war, dann werden ihm solche Worte natürlich auch psychologisch ungeheuer gut getan haben, waren sehr wichtige Worte.
Hat er auch gesagt, dass er, denn er hatte doch ein bisschen Bammel, weil ja auch vorher die Medien geschrieben hatten, wieso der Alte noch zur WM, wie das denn so üblich war. Ja, und dann deswegen kam er ja auch, sagt er, Mensch, ich sag, das klappt schon und wenn du irgendwie, dann laufe ich für dich mit. Aber es war nichts außergewöhnlich. Ich kann nicht sagen, dass das war einfach meine Einstellung zur Sache.
In dieser Zeit, Sie sind dann schon jetzt ein anerkannter Nationalspieler. War auch in der Zeit schon die Popularität so ausgeprägt, dass schon so 58, 59, 60 schon die Uwe-Uwe-Rufe erklangen? Oder wann kamen die zum ersten Mal auf?
Ich glaube, das war nach der WM, dass sie langsam aufkamen. Ich weiß, dass wir in Hamburg ja an Empfang waren, das war der Europäische, da sind wir oben ans Fenster und dann war am Hauptbahnhof gerabbelt voll. Ich glaube, dass da am Anfang so die ersten Uwe Uwe und im Stadion wurde das dann irgendwann auch in diesen Jahren immer mehr. Denn ich habe da ja zu gar nichts gesagt, außer dass ich da unten Fußball gespielt habe. Und vielleicht die Art, Fußball zu spielen, hat denen gefallen, dass man auch immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand und eben immer der Normale geblieben ist, im Erfolg, wie auch vorher. Also insofern ist das dann ja geboren und vor allen Dingen habe ich das auch wiederum immer angesehen als Aufmunterung, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft als Schlachtruf.
So, und diese Rufe, die werden dann schließlich auch im Ausland gehört und im Ausland spricht sich ihre Klasse rum und hat es ja bei der Weltmeisterschaft, hat man sie ja beobachten können und dann kommen diese Angebote von Real Madrid 1960, war das, ist das
ja,
richtig?
Ja, 1960, als Emil Österreicher noch Manager bei Real Madrid war, ja.
Und dann 61 Inter Mailand.
Ja, ich hatte noch ein paar Vereine, die auch, aber ich habe nur mit Inter Mailand verhandelt, weil ich das andere nicht so, weil ich schon immer gesagt habe, wenn überhaupt, dann Inter Mailand, das war die große Mannschaft und der Herrera wollte mich ja auch so unheimlich gerne haben. Das habe ich also in den Verhandlungen erst so richtig gemerkt, dass er mich für sein System, glaube ich, gut gebraucht hätte als Stoßstürmer und ja gut, mit denen habe ich dann auch als Einzige verhandelt, sonst bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, trotz des vielen Geldes zu verhandeln. Nur meine Mannschaftskollegen haben gesagt, wir dich hier behalten, also wir bringen dich mit Blumen zum Flughafen, das Angebot musst du annehmen, haben sie gesagt. Wir waren um die Millionen, aber die wollten ja noch weitaus höher gehen. Und die Nebengeräusche, die waren auch nicht schlecht. Also es war schon gewaltig, dieses Angebot. Und man weiß ja, dass zu der Zeit in Italien schon Unsummen, wo wir ja immer gesagt haben, die Italiener, haben wir ja selbst gesagt, die sind verrückt, so viel Geld zu bezahlen. Heute erklären die Italiener uns für verrückt. Also so ändert sich das. Aber ich will nur sagen, es hätte mich auch irgendwo gereizt. Und trotzdem ist dann so nach 3 Tagen meine Entscheidung anders gefallen. Vielleicht war man noch nicht so weit. Wir hatten hier noch nicht den Profifußball. Ich habe dann immer hin und her überlegt. Und da man mich erkennt, Hamburg liebe ich, bin ich gerne in der Stadt. Habe auch ein schönes Zuhause gehabt, eine gesunde Familie, wunderbar. Der HSV war auch immer so mein Verein, wo ich groß geworden bin. Und dann war entscheidend noch die berufliche Existenz, denn ich hatte gerade die Generalvertretung von Adidas übernommen und habe dann dort gemerkt, dass es mir Spaß macht, dass ich auch gutes Geld da verdienen konnte. Dann ist ja mein Ausspruch immer gewesen, Einstieg kann ich eh nur essen. Also ich war nie der, so nur das Geld gesehen hat, sondern die Sicherheit, die ich dann ja auch gewählt habe, weil ich merkte, wenn du willst, oder wenn man heutige Verhältnisse hätte, wo vielleicht ein Manager, der hätte das so in die Höhe getrieben und hat gesagt, jetzt musst du. Da ich die Entscheidung selbst getroffen habe, habe ich gesagt so, ich glaube, wir waren bei 1,2, da habe ich gesagt so, der hat das ja gar nicht verstanden, als ich gesagt habe, wir brechen jetzt ab nach dem dritten Tag, ich bleibe in Hamburg, mache meinen Beruf und bleibe. Man muss wissen, dass ich sogar schon ausgehandelt hatte, weil ich ja wusste, ein deutscher Verein, wenn ich zurück hätte wollen, hätte diese Ablösesummen ja überhaupt nicht zahlen können. Und da habe ich sogar im Vertrag, hätte ich gekriegt, 3 Jahre und hätte nach 3 Jahren nach Deutschland ablösefrei zurück. Nach Deutschland, weil ich genau gewusst hätte, sonst hätten die mich ja irgendwo hinverkaufen können. Ich habe gesagt, wenn ich nach Deutschland will, ablösefrei, weil ich gewusst habe, selbst mein HSV hätte die Summe sehr wahrscheinlich nicht bezahlen können. Obwohl da viel Geld war.
Zu dem Hamburger SV und zur Bundesliga kommen wir gleich nochmal. Jetzt wollte ich aber erst nochmal diesen herben Einschnitt in Ihre Karriere besprechen. Den Achillessehnenriss von 1965 war das. Also heute ist ja die Medizin so weit, dass sich ein Fußballspieler eigentlich vor keiner Verletzung besonders fürchten muss. Klar, ein Kreuzbandriss ist immer noch das Böseste, was passieren kann. Und auch da gehört viel Geschick dazu, ärztlicherseits das wieder in die Bahnen zu lenken. Aber damals,
Uwe Seeler,
Achillessehne. Und Sie wussten ja auch noch nicht gleich, dass es die Achillessehne ist, als es passierte. Was war das, wirklich der Schock Ihres Sportlerlebens?
Ja, also es war schon ein Schock, weil es gab ja auch einen Knall. Und ich hatte dann, als ich noch da lag, habe ich da immer gedacht, was ist denn nun passiert? Und bis mir natürlich unser Mannschaftsarzt Dr. Fischer sagte, Achillessehne durch. Und da ich das eben auch sofort geschaltet habe, trotz der Situation, dass eben vor mir alle mit der Achillessehne aufgehört hatten. Nicht? Also es war ja zu der Zeit 65 schwierig. Alle, die da so Achillessehnendurchriss hatten, sind nicht wiedergekommen, kann man so sagen. Ehrlich? Also ja, die haben alle dann irgendwann kapituliert. Und insofern hatte man ja auch geschrieben, dass meine Karriere am Ende sei und vorbei sei. Da war natürlich auch wieder gut für mich, dass ich eben nicht nur Fußball hatte, sondern zu der Zeit war es ja insofern gut, dass ich meine berufliche Existenz hatte. Und ich habe gesagt, gut, erstmal ist wichtig, dass du wieder normal marschieren kannst, damit du deinen Beruf ausüben kannst. Und sonst habe ich gesagt, du wartet mal erstmal ab. Und da schrieb aber die ganze Presse, nun ist Schluss, so Feierabend. Und da habe ich gesagt, gut, dann würde ich aber nochmal abwarten. So einfach ist das bei uns nicht. Das war ja auch so eine Überschrift, die Seeler haben gutes Heilfleisch und was weiß ich. Und vor allen Dingen gehen auch gegen an. Also und so habe ich gesagt, okay, wie lange das dauert, kann ich nicht sagen, aber warten wir mal ab.
Also Sie haben wirklich keine Minute daran gedacht, zu sagen, das war's.
Bei keiner Verletzung. Das war auch eine Tugend, die ich auch von meinem Alten mitlernen. Der Vater ist im Hafen groß geworden, der Vater hat selbst mit gebrochenen Wadenbeinen in Braunschweig durchgespielt, das war ein Hautdegen. Der hat manchmal zwei Schichten im Hafen gemacht, das dann zum Training und dann Fußball gespielt. Also der konnte überhaupt nicht ab, wenn man empfindlich war oder gestöhnt hat oder Aua geschrien hat. Das konnte er von seinen beiden Jungs überhaupt nicht. Aber, und wir sind auch nie wehleidig gewesen, sondern ich habe ja alle Verletzungen gut weggesteckt oder so Prellungen, Blutergüsse oder leichte Zerrungen, weil wir auch verrückt waren. Da habe ich mitgespielt, da habe ich ABC-Pflaster drauf bekommen zum Spiel. Und dann ging es, weil ich immer glaubte, ohne mich geht gar nichts. Also war natürlich nicht immer richtig, weiß ich auch, aber ich war dabei. Und ich glaubte, wenn ich nie dabei bin, geht's gar nicht. Und insofern waren das Tugenden, dass wir also schon beißen konnten, nur wirklich dann rausgegangen sind, wenn's gar nicht mehr ging. Nur meistens haben wir ja durchgespielt, selbst mit einer Verletzung, weil ja nicht ausgetauscht werden durfte. Und unser Trainer oder Günter Mahner hat immer gesagt, bleib nur auf dem Platz, dann bindest du an jemanden. Und so haben wir dann auch immer durchgespielt, selbst mit Verletzungen. Und wehleidig kannten wir nicht.
Also das ist gut, auch für mich ein Novum, habe ich auch noch nicht gewusst, dass es damals quasi gehandelt wurde als Karriereende und dass Sie sich da durchgebissen haben durch eine Verletzung hindurch, die andere als final angesehen haben. Und dann, als Sie wiederkamen, natürlich war das wahrscheinlich ein Eckstein in der Popularität des Uwe Seeler mehr. Ich meine, der andere war, und das ist ja bis heute noch eine Sportlegende, dass Sie diese Angebote aus dem Ausland abgelehnt haben. Also Sie haben viel Geld geopfert, aber eine Menge Popularität gewonnen. Ja, vielleicht ist es so dieses Tauschgeschäft gewesen. Also das liest man ja, ja noch in allen Fußballbüchern.
Das kann möglich sein, obwohl ich darüber nicht nachgedacht habe. Und manche sagen ja so, davon kann man sich nichts kaufen. Aber gut, das ist mir auch egal. Also nur, man darf auch nicht vergessen, dass alle gesagt haben, naja, ein Jahr braucht er mindestens. Und ich bin am 25. Februar 65 ist, glaube ich, passiert. An dem Montag bin ich operiert worden. Und im September, glaube ich, in Schweden habe ich dann das Länderspiel sogar schon gemacht. Und wir mussten in Schweden gewinnen, um 66 überhaupt dabei zu sein. Wo ja auch wieder alle Presseleute Helmut Schöfer verrückt erklärt haben, dass er mich aufstellt. Aber ich hatte dann so im Juli mal 20 Minuten, Viertelstunde und im August schon mal Freundschaftsspiele gemacht. Dann auch die ersten Punktspiele. Recht erfolgreich. Und da rief mich ja auch Helmut Schön dann an und fragte, na, bist du? Und da habe ich ihm gesagt, also so wie ich das sehe, bin ich ganz gut in Schuss und trau mir das auch zu. Ja, so haben wir beide das denn durchgestanden. Und naja, nach dem Spiel haben wir uns einen kleinen gekauft, weil wir beide glücklich waren, dass das gut ausgegangen ist. Hätte ja auch anders auch, dann wären wir beiden sehr wahrscheinlich schuld gewesen.
Und an dieser Stelle machen wir nun eine musikalische Pause, ohne unser Thema zu verlassen. Wir hören ein altes Lied von Udo Jürgens über den eben erwähnten ehemaligen Bundestrainer Helmut Schön. Udo Jürgens komponierte dieses Lied damals 1978 zum Abschied von Helmut Schön aus seinem Amt als Bundestrainer.
Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt. Würdevoll und doch gebückt, scheinbar ruhig und doch erregt. So hat man dich am Spielfeldrand wohl hundertmal gesehen. Doch bald wird nun ein anderer an deiner Stelle stehen.
Sie hören weiter HR2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Uwe Seeler. Uwe Seeler, die Weltmeisterschaft 1966, die so glanzvoll verlaufen war, die hören wir uns nun zuerst in einer kleinen Einspielung an, wieder ein Originalton aus dem Viertelfinalspiel Deutschland gegen Uruguay. Endstand war damals 4:0.
Und da hat eben im Vorbeigehen Manicera Emmerich sehr hart genommen, völlig ohne Ball. Und der Schiedsrichter schickt den Uruguayer vom Platz. Vom Platz, nachdem er den Linienrichter aus Ägypten befragt hat. Er hat so im Vorbeigehen mal eben die Faust genommen und Emmerich einen vorbildlichen Knockout in die Magengrube versetzt. Drotsche, der Kapitän auch noch, der Urus. Deutschland spielt also unter äußerlich etwas erschwerten Bedingungen, aber spielt mit 11 Leuten gegen 10 der Urus, nachdem Trotsche vor 5-6 Minuten vom Feld musste. Haller, sehr spielfreudig, ist da, Donnerwetter ist er genommen worden. Donnerwetter von 2 Urus. Und was wird da passieren? Ein Uru wird verwarnt. Ubinas vom Platz. Der zweite Uruguayer vom Platz.
Ja, Sie lachen. Es muss aber wirklich eines der übelsten Spiele gewesen sein in Ihrer Karriere, oder?
Es war einfach unmöglich, wie ein Spieler überhaupt auf solche Idee kommen kann. Heute wird man auch sofort dreikernig rausfliegen. Also das kann man so nicht machen. Man kann hart spielen, aber eben diese unfaire Sache ist eben schlecht. Und da haben sie sich wirklich selbst geschlagen.
Und es gab wahrscheinlich die berühmteste Ohrfeige in der Länderspielgeschichte, zumindest bei Ihnen. Erzählen Sie das nochmal.
Ja gut, also ich bin ja dann auch, und dann hat der mich auch noch geohrfeigt, er hat auch noch gespuckt, hat er auch noch. Und da habe ich ihn nur angelacht, weil ich ja genau wusste, wenn ich jetzt reagieren würde, Gott sei Dank habe ich mich so unter Kontrolle gehabt, dass wenn ich reagieren würde, würde ich auch vom Platz gehen und meiner Mannschaft schädigen wollte ich nicht. Also insofern habe ich ihn nur ausgelacht und er war vom Platz und wir konnten gegen 9 Mann dann noch gut gewinnen. Aber wir haben es unheimlich schwer, denn das Spiel am Anfang, da hatten die gleich eins gegen das Lattenkreuz, also, und wir haben sie ja auch beobachtet, eine ganz starke Mannschaft war das. Ich sage ja, nur mit 9 Mann war das für uns dann leichter oder haben wir dann auch klar gewonnen, aber ansonsten bin ich mir heute noch nicht sicher, ob wir das hätten geschafft. Also das war haarig.
War das der Trosche oder der Ubinas, der Sie geohrfeigt hat?
Der Trosche. Der hat mich geohrfeigt und wir haben uns ja, er hat ja nachher bei Aachen gespielt, wir haben ja auch Versöhnung gefeiert, wir sind ja hier die besten Freunde gewesen. Nur, es war eben sein Temperament, dass er denn mir eine Ohrfeige gab und auch noch in der Nähe des Schiedsrichters und mich dann auch noch angespuckt hat. Also, da waren die dann sehr wahrscheinlich vom Temperament außer Rand und Band. Und ich muss heute natürlich sagen, und das habe ich ihm auch anschließend gesagt, es war gut, dass du vom Platz gegangen bist und dein Freund auch noch, sage ich. Damit haben wir es einfacher gehabt, sonst hätten wir nämlich sehr schwer gegen euch gewonnen, wenn überhaupt.
Dann gehen wir gleich weiter zu dem berühmtesten Tor der Fußball-Weltgeschichte, gefallen im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft England gegen Deutschland im Wembley-Stadion.
Grausam ist diese Verlängerung. Nach diesen schweren 5 Spielen in Wembley. Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schusschance. Und kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Hurst hatte geschossen und der Ball schien im Netz. Höttges hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen.
Dachten Sie auch im ersten Moment, kein Tor, so wie Herbert Zimmermann?
Also ich wusste, dass es kein Tor war, weil ich mit Wolfgang Weber auch von hinten mit ausgeholfen hatte an der Strafraumgrenze. Ich habe auch gesehen, wie Wolfgang Weber dann lief und den Ball übers Tor ins Ausköpfte. Und entscheidend ist, auch wenn er ihn ins Spiel geköpft hätte, hätten wir weitergespielt. Jetzt hat er ihn aber sicherheitshalber übers Tor eben ins Aus. Und Dienst hatte ja auch Eckball gepfiffen. Und jetzt unabhängig, das ist ja nun uralt alles und das macht man ja auch gar nicht mehr sagen, er hatte Eckball gepfiffen, unabhängig von allem, kann man in einem Spiel um eine Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man dann schon eine Tatsachenentscheidung gelten lassen will, die ja Eckball war, dann nicht eine Sache zurücknehmen, zu einem Mann laufen, der 50 Meter draußen steht, der, wie ich heute noch sage, gar nichts gesehen hat. Der Ball war auch nicht drin, was ja auch bewiesen ist. Und dann entscheiden auf Tor. Und das würde ich sagen, das war ein bisschen feige. Das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Hat er auch nachher so ein bisschen sicherlich eingesehen. Denn Dienst war ein hervorragender Schiedsrichter, das muss man auch sagen. Und ich sage auch heute noch, auch das, was mir am Herzen liegt, die englische Elf war fantastisch und ein würdiger Weltmeister, darum geht's nicht. Aber das Tor war keins, das muss man einfach so sagen. Und deswegen war es für uns auch so tragisch. Wir hätten lieber nochmal am Dienstag das Spiel wiederholt.
Uwe, ich habe mir beide Spiele, das 66er Finale und das 70er Viertelfinalspiel, beide Spiele in voller Länge angeschaut und bin zu einem eigenen Urteil gegen das geläufige Urteil in den Geschichtsbüchern gekommen. Ich würde sagen, 66 war Deutschland stärker als England. Die haben vor allem halt in der regulären Spielzeit eigentlich weitgehend das Spiel beherrscht, die Deutschen, also ihre Nationalmannschaft. Während ich würde sagen, 1970, das Viertelfinalspiel, waren die Engländer eigentlich besser. Wie fällt Ihr Vergleich rückblickend aus zwischen diesen beiden so brisanten und historisch so wichtigen Spielen gegen England bei einer WM?
Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil wir 66 wirklich eine gute Truppe hatten und auch gut spielerisch auch gut da und auch, glaube ich, dominierend haben. Aber wir waren 70 auch stark, nur nach dem 0-2 und dann in Mexiko und dann unter den Bedingungen. Da waren natürlich die Engländer in der Phase schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, dominierend. Sie haben dann natürlich sicherlich auch einen Fehler gemacht, dass sie Bobby rausgenommen haben, um ihn eventuell zu schonen, obwohl er natürlich auch sehr strapaziert war. Das war vielleicht gut, weil sie aber auch glaubten nach 2-0, dass sie schon weitergekommen sind, was für die Mannschaft, eben für unsere oder die Klasse unserer Mannschaft zu der Zeit spricht, dass wir unter den Extremverhältnissen in Mexiko, Hitze, Höhe, dann das Spiel noch umgebogen haben. Und das haben wir natürlich auch umgebogen, weil vielleicht auch die Engländer das nicht mehr geglaubt haben.
Und dann kommt ja dieses wunderbare Hinterkopfballtor. Wussten Sie eigentlich in dieser Situation, wo das Tor ist?
Ja, das wusste ich ganz genau. Und wissen Sie, wenn Sie immer so besessen Kopfball trainiert haben, ich brauchte nur einmal gucken, wusste ich ungefähr, wo ich stehe oder wo das Tor steht. Ich wusste sogar, dass der Bonetti kurz stand. Und ich wollte ihn auch ins lange Eck, nur dass er genau da oben reingeht. Das ist natürlich dieses Quäntchen Glück, was man haben muss oder auch nicht hat. Insofern, ins lange Eck, das wollte ich, weil ich hatte im Rückwärtslaufen, habe ich ja auch seitlich sogar noch. Also das ist ja schwer, im Rückwärtslaufen, seitlich und dann soll man noch springen. Also insofern war das schwierig, aber da ich Kopfball eben ganz gut versiert war und ja viele Flugbälle oder auch, da man auch beweglich war in der Luft, hat man dann eben noch diese Möglichkeit gehabt, eben den Ball lang zu bringen, dass er natürlich genau da oben in den Winkel geht. Wissen Sie, das ist Glückssache. Er hätte auch gegen Pfosten gehen und wieder rausspringen. Aber in diesem Falle war es mal Glück und war für uns sehr schön, obwohl das Spiel natürlich 2 Stunden in der Hitze, wir hatten 50, 55 Grad im Stadion mittags um 12 und dann 2 Stunden, brauche ich nicht zu sagen, dass das schon Kraft gekostet hat.
Wir gehen ein Spiel weiter und kommen zu dem Spiel, das als das Jahrhundertspiel in die Fußballgeschichte eingegangen ist, dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 1970, Italien gegen Deutschland.
Rivera wird angegangen von Grabowski und schlägt im Fallen den Ball mit der Hand weg. Das müsste eigentlich einen Freistoß für Deutschland geben, denn es ist ja Handspiel. Was entscheidet der Schiedsrichter? Er gibt Ausfall. Er gibt Ausfall. Die deutsche Mannschaft kommt noch einmal, reißt sich noch einmal zusammen. Overath gespielt. Libuda steht etwas zurück. Bekommt er den Ball oder gibt es einen Querpass? Overath hat sich frei gemacht. An 2 vorbei, am 3. vorbei. Wird jetzt mit der Hand gestört. Jetzt gibt er die Gasse. Held schießt doch! Aus dem Tor raus! So eine Chance! So, nein! Das müsste eigentlich Elfmeter geben, denn Uwe Seeler ist festgehalten worden, als er schießen will. Und was gibt Schiedsrichter Yamazaki, mein Gott? Er gibt einen Freistoß für Italien. Das ist unmöglich, diese Schiedsrichterentscheidung. Das ist unmöglich. Seeler wird einfach umgerissen, wird am Boden gehalten. Und der Schiedsrichter lässt sich beeindrucken, weil jetzt ein Italiener auf dem Boden liegt und wir uns besorgt fragen, ob er wohl durchkommt in diesem Spiel, ob wir ihn wohl noch lebend antreffen werden. Sechste Ecke, jetzt sind sie hinten auch etwas durcheinander geworden, sind nicht mehr klar wie in der ersten Halbzeit. Helfen Grabowski, Eckball schon ausgeführt, wieder in einen offenen Meterpunkt. Kommt mal, Seeler wird umgestürzt, aber der Schiedsrichter sieht nicht, der sieht nicht. Es ist zum Weinen. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Schiedsrichter zeigt, er soll abspielen. Und Albertosi bekommt einen Freistoß, weshalb weiß ich nicht. Schiedsrichter pfeift jetzt wie wild auf. Wird die Punkt sein? Drüben Einwurf. Die deutsche Mannschaft muss sich beeilen. Es steht 1:0 für Italien. Spielzeit ist normal um. Ball kommt noch einmal zu Grabowski. Grabowski hinein. Hinein. Tor! 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 Lass uns ihm Abbitte leisten. Der Mann, der hier so oft überlaufen wurde, der hat gegen Italien, unser Italiener, der hat gegen Italien den Ausgleich erzielt.
Man kriegt es ja mit der Reportage mit, jeder, der es gesehen hat, kann es auch bestätigen, aber für Sie als Spieler, es ist ja schon enorm, dass das immer noch bis zum Ende immer noch eine Chance nach der anderen herausgearbeitet worden ist von der deutschen Nationalmannschaft mit Ihnen als Spielführer. War das nicht zum Verrücktwerden, dieses Spiel?
Ja, es war schon schlimm, also selbst wie auf dem Spielfeld, man wird ja auch ein bisschen verrückt, weil man weiß dann gar nicht mehr, was man, weil er Dinge gepfiffen hat, wo wir alle überhaupt nicht mehr wussten, was Sache ist. Und ich meine nicht nur die Medien, sondern alle, die es gesehen haben und vor allen Dingen auch Reporter haben das ja auch feststellen müssen. Ich sag mal, also wenn er wenig gegeben hätte, er im normalen Spielverlauf schon 2 Elfmeter mindestens für uns geben müssen, geschweige wie viel er insgesamt hätte geben müssen. Aber was er gepfiffen hat, er hat ja das ganze Spiel dann teilweise kaputt gemacht, weil die besten Chancen haben sie runtergerissen, festgehalten oder dann haben die dann sich mit hingelegt. Der Yamazaki hat also derart versagt in dem Spiel, dass wir gar keine anderen Möglichkeiten hatten, denn wir haben gute Torchancen rausgespielt. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, wenn wir eben da nicht gefoult oder umgerissen worden wären.
Sie haben 4 Weltmeisterschaften gespielt. Genau jene 4 Weltmeisterschaften zwischen 54 und 74, ja, in denen Deutschland nicht Weltmeister geworden ist. Sie haben in den wahrscheinlich beiden besten Nationalmannschaften gespielt der deutschen WM-Geschichte, der 66er und der 70er. Die waren besser als die 74er, wahrscheinlich. Attraktiver, aufregender. Das war auch schon Fußball total, kann man fast sagen. Ja, das, was die Holländer später spielten. Haben Sie nicht manchmal irgendwie mit dem Schicksal gehadert und gesagt, meine Gott, da verdirbt's der Schiedsrichterdienst, da verdirbt's der Schiedsrichter Yamazaki. War das nicht manchmal irgendwie der pure Frust zu sagen, warum bin ich nicht Weltmeister geworden?
Klar, wenn man 4 Weltmeisterschaften spielt, dies als Stürmer, schon 4 Weltmeisterschaften, dass man dabei ist, ist schon enorm, will man auch einmal Weltmeister werden. Aber im Großen und Ganzen habe ich da nicht so sehr viel mit gehadert. Ich bin Vize-Weltmeister, 70 war eine tolle WM, die mir nochmal Spaß gemacht hat. Also klar, man wird natürlich selbstverständlich gerne Weltmeister, wenn man 4 Weltmeister hat. Aber es hat halt nicht geklappt. Ansonsten bin ich trotzdem mit meiner ganzen Situation und auch mit meiner Laufbahn sehr zufrieden. Also ich würde es genauso wieder machen. Also keine Trauer, dass nun das nicht geklappt hat mit dem WM-Titel.
Herr Seeler, kommen wir zum Schluss noch einmal auf Ihren Heimatverein zu sprechen, dem Sie so lange die Treue gehalten haben, dem Hamburger SV. Immerhin, einmal waren Sie ja dann doch Meister im Jahr 1960, war das.
Ich bin 1960 mit dem HSV deutscher Meister geworden. Ich bin 63 Pokalsieger, deutscher Pokalsieger geworden. Ansonsten in der Bundesliga hatten wir nicht immer solche starke Mannschaft. Woran das gelegen hat, wir haben so wie der HSV, Hansa Adisch, immer auch teilweise noch in der Bundesliga ehrenamtlich geführt wurde, haben wir natürlich vielleicht nicht professionell genug gearbeitet. Wir haben, glaube ich, auch dadurch, dass wir das ehrenamtlich gemacht haben, auch die Bestimmungen immer klar eingehalten. Also so gewisse Wege, die doch andere Profiklubs, meine ich, gegangen sind, mit mehr Mut, die sind wir nicht gegangen. Und da wir ja, oder ich auch beruflich, voll engagiert war, habe ich nur immer gesagt, wenn die Saison und wir in Urlaub gegangen sind, habe ich nur immer gesagt, du kauf vernünftig ein. Und wenn ich wiedergekommen bin, gut, da war ich natürlich in den meisten Fällen nicht zufrieden, muss man einfach so sagen. Weil man ja sehen kann, ob das eine Verstärkung ist oder nicht. Wie es dann auch sich herausgestellt hat, dass wir immer nur so in der Mitte lagen. Nur hätte ich es mir ja einfach machen können, wie es heutzutage der Fall ist, dass man sagt, man wechselt und geht in eine Spitzenmannschaft, weil man es da ja leichter hat und ja auch vielleicht mehr Tore macht. Aber das habe ich nicht gemacht, sondern dafür war mein Herz zu sehr in Hamburg und auch bei dem HSV.
Also da muss man sagen, dass eher dieses Heimatgefühl, eher die Region, die Menschen, die Stadt, all das zurückgegeben hat, was sie in den HSV investierten und weniger der Hamburger Sportverein. Kann man das so auf den Punkt bringen?
Ja, das kann man, ja gut, das kann man so sagen, obwohl ich ja immer zufrieden war. Also es war ja immer nett und immer schön und nur es war manchmal sehr schwierig. Und ich meine, wir haben ja manchmal auch so am Limit unten gespielt, wo es kritisch aussah. Und ich habe ja im Grunde schon ein Jahr früher aufhalten wollen, aus beruflichen Gründen. Und man hatte mich dann gebeten, weil wir ja die ganzen jungen Leute geholt hatten, doch noch mal mitzumachen, um die ein bisschen durchzubringen. Also mit Karls, Hidi, Kargus, alle diese, wir hatten ja unheimlich viele junge Leute. Und da habe ich dem ja ein Jahr noch bereit erklärt, da habe ich es auch geschafft. Und wir haben immer so mit ein paar erfahrenen Leuten immer so unser Ziel gerade erreicht. Das muss man einfach so sagen, das war nicht immer die Klasse, aber immer wieder noch die Moral, die dann einige Leute in der Mannschaft gezeigt haben.
Uwe Seeler, Karriereende, Stichwort Karriereende. Sie haben ja mit aufhören und auch aufhören können, loslassen können, ja auch schon vorher Ihre Erfahrungen gesammelt. Sie haben ja auch in der Nationalmannschaft schon mal den Rücktritt erklärt gehabt, bevor Sie dann noch einmal 1970 eingestiegen sind. Also das ist Ihnen anscheinend wesentlich leichter gefallen, sich damit zu arrangieren, auch mit dem Gedanken zu arrangieren, als vielen, vielen anderen Profis.
Ja, ich bin damit viel leichter umgegangen, weil auch das habe ich gelernt, lieber ein Jahr früher als zu spät aufhören. Deswegen habe ich ja gesagt, ich wollte sogar schon ein Jahr, weil Beruf und eben Leistungssport dann auch mit der Nationalmannschaft, auch mit dem Rücktritt. Einmal war das ja schon aus gesundheitlichen Gründen, weil ich ja wieder diese Rückenprobleme hatte mit Beckengelenk, Wirbelsäule. Und da habe ich gesagt, diese Belastung HSV, Beruf und Nationalmannschaft ist auf Dauer schädlich. Da habe ich mich ja auch zu durchgerungen, dass ich gesagt habe, okay, dann erst mal das erste weg. Und so genauso war es beim HSV. Ich hatte natürlich den Beruf im Hintergrund. Und das war das Wichtigste, was ich fürs Leben. Und deswegen habe ich gesagt, lieber ein Jahr früher als zu spät. Es war alles geplant.
Ich bedanke mich bei Uwe Seeler für sein Kommen. Und das war Doppelkopf in HR2 mit Martin Maria Schwarz als Gastgeber. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.